Audio Visionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds.
Also Musik war irgendwie schon immer Thema bei mir. Also bevor ich wusste, was Musik ist, hat mich das immer schon beschäftigt und berührt. Ich habe irgendwie mit 4 oder so ein ganz kleines Keyboard bekommen zu Weihnachten, wo so verschiedene Sounds drauf waren und Melodien. Und ich hatte da halt richtig Spaß mit und habe da bei den Melodien mitgespielt, dann die zweite Stimme mitgespielt. Ich wusste gar nicht, was es ist. Ich war so 4, 5 Jahre alt und irgendwann habe ich halt gesagt, ah, okay, ich kann irgendwie auch eigene Melodien machen und habe es richtig Spaß gemacht. Und seitdem wollte ich, habe zu meinen Eltern gesagt, ich will ein Klavier.
Herzlich willkommen zu Audiovisionen, dem Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Ich bin Anna Schürmann und habe heute die große Freude, mit Anna Kühlein zu sprechen. 2019 hat Anna Kühlein den Deutschen Filmmusikpreis in der Kategorie Nachwuchs erhalten. Das ist erst 4 Jahre her, aber diese 4 Jahre später kann von Nachwuchs wirklich keine Rede mehr sein, sondern ich glaube, man kann wirklich sagen, dass Anna mit beiden Beinen sehr fest in der Szene der deutschen Filmmusikkomposition steht. Insofern freue ich mich sehr, dass wir uns heute hier in Halle treffen, wo ja auch die Filmmusiktage immer stattfinden. Hallo Anna.
Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielleicht gehen wir gleich auch mal in Medias Res und in das erste Kapitel rein, das da eigentlich so heißt wie unser Podcast Film, Musiken, Sounds. Und das zeigt ja auch schon, dass wir uns eigentlich für alle Sorten von Klang im Film interessieren. Also einerseits Musik, aber eben schon auch der Klang, die Stimmen und so weiter. Und deswegen wollte ich dich zum Einstieg hier auch einfach erstmal fragen, was ist denn deine Idee, deine Auffassung von Klang überhaupt?
Also für mich ist etwas ein Klang, sobald es für mich entweder Bedeutung hat, eine Form bekommt oder eine Absicht hat. Also ein Geräusch kann ein Geräusch sein, ein Regen kann einfach nur ein Regengeräusch sein. Aber sobald es für mich irgendwie einen Rhythmus erhält, eine Bedeutung oder manchmal, wenn der Regen auf bestimmte Oberflächen fällt, kann ja auch ein Klang entstehen. Und dann kann es auch irgendwie eine Bedeutung haben oder eine Absicht oder eine Form bekommen.
Okay, und wie kommt es dann vom Klang zur Musik? Was finden da für Übersetzungsprozesse statt?
Man hat dann quasi erstmal den Klang und wenn man das dann in eine bewusste Form bringt oder in eine Struktur bringt, dann kann es zur Musik werden.
Und arbeitest du in deinen Kompositionen, also würdest du das schon ganz emphatisch sagen, du machst Musik oder arbeitest du eben auch mit Klängen, um, naja, um Dinge eben abzubilden, audiovisuelle Dinge?
Ja. Also ich arbeite, um mal den englischen Begriff zu nehmen, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Sounds. Bei mir fängt eigentlich die Arbeit sehr, sehr oft mit Sounds an, also weniger mit oder seltener mit, ich habe eine konkrete Melodie im Kopf, sondern eher so, ich suche mir für Projekte erstmal die Sounds zusammen, von denen ich denke, dass sie passen könnten. Und darauf entstehen Kompositionen und die Melodien und Themen für die Filme und Projekte.
Ja, interessant. Also ich wollte dich auch so ganz allgemein mal fragen, weißt du das oder glaubst du es zu wissen oder würdest du es gerne wissen, wann irgendwie so ein Soundtrack, also ob nur Musik oder Klang, das Publikum erreicht? Hast du da bestimmte Strategien?
Ja, das ist natürlich immer auch eine Glückssache, weil jeder Mensch hat eine eigene musikalische Historie, jeder reagiert anders auf verschiedene Musiken. Aber für mich ist es eigentlich immer so, der beste Fall ist, es gibt eine Szene, die mich selbst emotional sehr berührt und wo ich dann eine Musik finde, eine Musik komponiere, die ich so im Bauch spüre. Also wo es dann so richtig im Bauch und im Zwerchfell drückt dann so. Und das ist dann, weiß ich, okay, das ist richtig. Und das sind dann auch die Momente, wo ich weiß, die kommen auf jeden Fall an.
Ein bisschen so wie verliebt sein irgendwie vielleicht.
Ja, genau. Oder Szenen, wo man halt merkt, okay, die Schauspieler, die spielen das so gut, dass man diese Verliebtheit richtig spürt und dann, wenn es einfach so Klick macht und wenn ich das physisch spüre bei mir, dann weiß ich, das ist richtig.
Da können wir dann nochmal so ein bisschen konkreter werden. Wo klappt das denn? Also gibt es irgendwelche Lieblingsfilme, irgendwelche Lieblingssoundtracks, die dir irgendwie in den Kopf kommen, wo genau das passiert ist, dieses Zwerchfell-Feeling?
Also es gibt einen Film, der immer einfällt, das ist Under the Skin, wo Mika Levy die Musik gemacht hat. Das ist jetzt weniger ein Film oder Filmmusik, die verliebte Gefühle hat oder die jetzt irgendwie traurige oder melancholische Gefühle hervorgerufen hat, sondern das war einfach so ein sehr, sehr erstaunlicher, interessanter Film, wo es um eine Frau geht, die in Anführungsstrichen Männer verschlingt. Und am Ende kommt raus, dass sie ein außerirdisches Wesen ist. Man fährt erst am Schluss, dass es ein Alien ist. Und die ganze Zeit hat man aber diese Musik schon, die so total distanziert, irgendwie schräg, die so eine Reibung aufmacht, aber die auch sehr reduziert ist. Eigentlich fast nur, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aus so einem ganz einfachen Rhythmus besteht und aus so einer schrägen Melodie, die so was Schwungvolles auch hat und so ein bisschen kippt immer. Und das schafft so eine krasse Atmosphäre, dass man die ganze Zeit weiß, irgendwas ist hier nicht richtig, irgendwas ist hier schräg. Und es ist einfach, ja, dieser Film hat mich richtig geflasht und die Musik finde ich fantastisch dafür.
Mhm. Ja. Ja, diese Alien von Scarlett Johansson gespielt,
genau,
oder?
Ja. Und dann gibt's natürlich einen Film, der mich auch richtig, um jetzt ein anderes Beispiel zu nennen, wo die Musik ganz anders ist, eher klassisch, ist Atonement, wo Dario Marianelli die Musik gemacht hat. Der hat mich emotional einfach sehr abgeholt. Das kennen wahrscheinlich viele, dieses Hauptthema, wo die Hauptdarstellerin auf der Schreibmaschine schreibt und aus diesen Schreibmaschinengeräusche wird der Rhythmus des Hauptthemas. Und das ist natürlich große orchestrale Musik mit melodielastigen Themen und das ist ganz anders als Under the Skin von Mika Levi, aber finde ich ganz genauso toll.
Und das ist auch interessant, wenn du von diesem Schreibmaschinen-Rhythmus erzählst. Also da kommen ja auch Geräusch, also Klang und genau. Musik irgendwie zusammen.
Ja, genau. Ich mag das total gern, wenn Musik und Sound oder Film-Sound-Ebene und Musik sich manchmal so überdecken, überschwallen, zusammenspielen. Ja, das finde ich richtig spannend.
Wahrscheinlich, weil dann einerseits dieses atmosphärische, gefühlige, was Musik vielleicht eher macht, mit sowas Realistischem plötzlich vielleicht auch einen Kontrapunkt irgendwie bildet. Eigentlich alle Musiken, über die wir sprechen, sind dann auch zu finden in der Playlist von unserem Podcast Audiovisionen und auch in den Shownotes. Und da wird wahrscheinlich auch das auftauchen, was ich dich jetzt frage, was nämlich nochmal viel persönlicher ist. Wo hast du das Gefühl, wo dir das gelungen ist, dieses Zwerchfellgefühl zu erzeugen? Was sind so Arbeiten, die für dich einfach besonders wichtig sind?
Das ist auch eine super schwierige Frage, weil ich fast in jedem Projekt irgendwas finde, was mir daran besonders gut gefallen hat. Aber so einen Zwerchfellmoment hatte ich auf jeden Fall, als ich für die Serie Wir sind jetzt gearbeitet habe. Da geht es um einen jungen Teenager, der sich outet und dann ein Mädchen ist oder eine junge Frau ist. Und in dem Moment, als er sich vor seinen Eltern outet, das war so ein richtiger Zwerchfellmoment. Das ist so, ich habe das sofort gespürt. Das ist super inszeniert, super gespielt, auch von allen. Und da hatte ich sofort eine Idee und da war dieser Zwerchfellmoment da und ja.
Was hast du da gemacht musikalisch?
Es war jetzt gar nichts so Experimentelles oder Besonderes. Es waren Streicher, die so sehr, sehr, sehr große Dynamik haben. Die fangen leise an und werden lauter und gehen wieder leise und dann es ist so ein Hin und Her. Sie hat sehr lang gehadert, ob sie sich outen soll für ihren Eltern. Und in der Musik habe ich quasi so, es gibt so ein Hin und Her, es gibt diese tiefen, schweren Streicher, die so die Angst und die Schwere der Situation darstellen. Und dann gibt es diese leichten, sie ist ein Teenager, sie will sich wohlfühlen in ihrem Körper, sie will akzeptiert werden. Und die spielen so miteinander hin und her. Und dann baut sich das immer mehr auf und am Schluss gibt es halt eine Auflösung. Und das ist auf jeden Fall so ein Zwerchfell-Moment gewesen.
Wenn man auf deine Seite schaut, das ist wirklich eine krasse Liste. Also man sieht, du hast in den letzten Jahren brutal viel weggearbeitet und jetzt gerade auch super viele aktuelle Sachen. Ne? Also Was wir fürchten, diese Serie, ich glaube, die läuft jetzt gerade dieser Tage bei ZDF Neo irgendwie an. Ich habe mich nämlich wirklich gegruselt, als ich die erste Folge angeschaut habe. Ja.
Also das war auch eine sehr, sehr tolle Arbeit. Das war mit Daniel Rübesam, ein sehr, sehr toller Regisseur. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich mich auch ein paar Mal richtig erschreckt habe. Also obwohl ich ja wusste, dass was passiert, aber trotzdem ist es sehr gut inszeniert. Und daran war besonders toll, dass die Musik so super vielfältig ist. Also es ist halt nicht reiner Horror, sondern es gibt diese Horrorelemente, die auch sehr viel Spaß gemacht haben, die zu vermusikalisieren. Aber dann gibt es auch diese krasse emotionale Ebene und diese verschiedenen geschichtlichen Stränge, die dann am Ende zusammenkommen. Und das war das Tolle daran, dass es halt nicht nur Horror ist, es geht nicht darum, die Leute irgendwie zu schocken oder denen Angst zu machen, nicht nur diesem Scare-Moment, sondern es ging halt auch darum, um die Emotionen der Darsteller oder der ProtagonistInnen. Und das hat eigentlich so Spaß gemacht daran, dass es halt eine tiefere Ebene hatte.
Ich musste tatsächlich so ein bisschen an Stranger Things und Dark und so, cool, also die Netflix-Sachen denken. Ja. Also es hat die Vibes auf jeden Fall ausgestrahlt.
Es ist wirklich, also ich bin da auch sehr stolz drauf. Das ist wirklich eine coole Produktion, coole Serie geworden, ja.
Ja, apropos Serien, Kudamm hast du auch gemacht, ne? Also ich meine, das ist ja wirklich ziemlich bekannt, das haben eigentlich... Ja. Ich weiß nicht, ob es alle gesehen, aber gefühlt hat, haben diese Serie oder dieser Mehrteiler, glaube ich, alle gesehen.
Ja, Kudamm ist auch so ein Herzensprojekt, weil das war das erste große Projekt, was ich machen durfte. Das war noch im Studium, um das nur kurz klarzustellen. Ich habe das nicht alleine komponiert, sondern mittlerweile ist Marus Ronn ein sehr guter Freund von mir. Ich habe damals für ihn ab und zu assistiert und er ist Hauptkomponist von Kudamm 56 und 59 und er hat mich damals gefragt, ob ich assistieren möchte. Für 56 hatte ich halt nur so Musikassistenzaufgaben und bei 59 hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzukomponieren. Ich natürlich ja. Natürlich ja gesagt. Und das war echt eine sehr coole Zusammenarbeit, weil Marus ein sehr, sehr toller Mensch ist und der hat mir dann so viel Freiheit gelassen. Er meinte, such dir die Szenen aus, die dir gefallen und mach einfach. Das ist mir eigentlich das Liebste, wenn so Zusammenarbeit, egal jetzt ob mit Co-Komponisten, ob mit Regie, mit Produzenten oder mit Musikern, wenn das auf Augenhöhe passiert. Und das war bei Kudamm so und das war wirklich toll. Und dann hatten wir auch noch die Möglichkeit, weil Budget vorhanden war, mit den Berliner Philharmonikern aufzunehmen. Es war unglaublich. Es war einfach toll. Und das hat echt richtig, richtig Freude gemacht, ja.
Ich würde sagen, da hatten wir es geschafft, wenn die Berliner Philharmoniker den eigenen Stuff aufführen. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon mitten in dem Gespräch, also in dem zweiten Kapitel, das ich für mich immer so überschreibe mit Werdegang, Arbeitsweise. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie du sozusagen überhaupt erstmal bis dahin gekommen bist. Wie wird man Filmmusikkomponist? Wie kommt man auf die Idee?
Meine Eltern beide Physiker, die haben Werkstoffwissenschaften studiert, also fernab von irgendwas Kreativen. Und meine damalige beste Freundin hat in der dritten Klasse halt Klavier bekommen und Unterricht und ich war dann bei ihr und bin den ganzen Tag halt nicht weg vom Klavier. Sie war richtig genervt. Und dann hat es ihre Mutter meiner Mama erzählt und ja, dann meinte Mama, okay, dann müssen wir jetzt da doch mal das der Anna erlauben. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann tatsächlich Unterricht bekommen habe und kurze Zeit später auch ein eigenes Klavier. Und das Coole war, ich habe es ins eigene Zimmer bekommen und ich konnte jederzeit spielen und keiner hat mich irgendwie gestört oder abgelenkt oder hat gesagt, oh, üb mal mehr oder irgendwie sowas. Und das war echt toll. Und ich habe dann halt relativ schnell auch angefangen, etwas ausführlicher, in Anführungsstrichen, ich war immer noch ein Kind, Stücke zu schreiben. Ich habe nie so gerne Stücke von anderen Komponisten gespielt, weil man dann immer so verglichen wird und man muss immer das machen, was dann in Noten steht und ich wollte halt mein eigenes Ding machen. Genau, und so kam es dann, dass ich dachte, ich wollte immer dann ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, das, was ich mache, ist komponieren und ich wusste, irgendwie gibt es nur männliche Komponisten, finde ich blöd. Und damals dachte ich noch, okay, ich werde die erste weibliche Komponistin. Dann wusste ich ganz lange nicht, wie ich da hinkomme. Dann hat es erstmal lange gedauert, bis ich so meinen Weg gefunden habe. Und ja, dann habe es auch erst versucht, Komposition zu studieren in Wien. Habe aber schnell gemerkt, das ist nicht meins. Das ist mir zu streng. Ich will irgendwie alle Musik machen. Ich will mich da nicht festlegen und auch keine Kategorien oder.
Wenn man freie Komposition studiert, macht man in der Regel neue Musik. Das kann man lieben, aber es ist eine Sparte, die ziemlich streng in sich funktioniert und du wirst nur dann aufgeführt, wenn du das halt bedienst. Und ich glaube schon, also was halt Filmmusik kann, ist, sie kann alles sein. Sie kann ja durchaus mal avantgardistisch an einem Punkt sein, aber sie kann auch mal poppig sein oder sie kann alles sein. Ja. Ist das auch das, was du sozusagen suchst, diese Vielfalt, die da drin steht?
Ja, ich finde genau diese Herausforderung cool, dass ich weiß, okay, ich mache dieses Projekt und ich mir einfach meistens denke, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe so keine Ahnung, ich habe diese Art von Musik so gefühlt noch nie gemacht. Aber dann hat dieses über mich hinauswachsen und diese Herausforderung, mich erstmal in diesen anderen Musikstil vielleicht reinzufressen und mich damit zu beschäftigen, das macht mir richtig Spaß.
Ja. Du bist aber dann eben an der Filmuniversität Babelsberg, also Konrad Wolf, gelandet. Ist das so, wird man darauf vorbereitet, eben auf dieses, ich probiere mich viel stilistisch aus oder was hast du da dann so mitgenommen für dich? War das dann der richtige Ort?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe erstmal ja Bachelor Musikproduktion steht, was für mich absolut richtig war, weil dadurch habe ich auch das ganze Technische gelernt, wie nehme ich auf und so weiter und so fort. Und es war die beste Voraussetzung für den Master in Babelsberg dann. Und Babelsberg war eine tolle Erfahrung. Also da war alles erlaubt. Es wurde alles gefördert. Wir haben ja die Anbindung an das Babelsberger Filmorchester, wo man auch wirklich mit dem Orchester arbeiten konnte, was einmalig ist, glaube ich, in Deutschland an der Uni. Du hast Studios, du hast Synthesizer, du hast Netzwerk an allen möglichen Gewerken, was Film betrifft. Also es ist wirklich toll.
Ja. Mhm. Ja, cool. Und dann hast du ja 2019 den Deutschen Filmmusikpreis in der Kategorie Nachwuchs hier in Halle bei den Filmmusiktagen gewonnen.
Ich habe mich riesig gefreut. Das war sehr, sehr cool. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, weil der andere Nominierte war Robert Pilgram, den ich sehr, sehr schätze als Komponisten, und habe mich super gefreut. Und dann kam aber Corona. Und dann war sowieso erstmal alles down under. Und und dann, ja, ab da ging es eigentlich bergauf, oder ab da lief es eigentlich ganz gut, ja.
Okay, es ist offensichtlich gut gelaufen. Du kommst die ganze Zeit an Aufträge, aber wie funktioniert das? Also wie kommst du an diese Aufträge? Ist das wirklich Vitamin B, dass man sagt, man hat man so seine Buddies, die einem was zuschieben? Oder machst du vielleicht auch sowas wie Initiativbewerbungen, wenn du siehst, da gibt's eine Ausschreibung?
Also ich hatte bisher das Glück, dass ich mich noch nicht groß um Aufträge kümmern musste. Also außer am Anfang ein bisschen halt. Aber das ist immer unangenehm. Ich denke, es geht vielen Komponisten so, wir sind nicht so die Bühnenrampenmenschen. Und sich dann irgendwie selbst zu bewerben und so rauszugehen, ist fällt schon sehr schwer. Aber das meiste kam eigentlich über Vitamin B. Und bei Pitches habe ich bisher nur bei einem mitgemacht. Und da wurde ich auch gefragt, ob ich den machen möchte. Das war für den Doris Dörri-Film.
Freibad.
Und dann hat es tatsächlich geklappt. Aber so generell würde ich keine Pitches machen, die unbezahlt sind. Ich arbeite mit einer Agentin zusammen und darüber kommen auch Aufträge. Also ich arbeite nicht exklusiv mit ihr, aber so projektbasiert, und das ist auch toll.
Man merkt, ganz offensichtlich ist das Netzwerk wichtig. Und es fällt tatsächlich auch auf, wenn man sich so dein Portfolio anguckt, dass da ganz viele Kollaborationen stehen. Mir ist das aufgefallen, als ich mich so ein bisschen mit dir beschäftigt habe, dass das einfach auffällig ist, dass es da viele Gemeinschaftsarbeiten gibt. Und deswegen auch irgendwie so ein bisschen die Frage, was gewinnt man dadurch? Weil früher war das ja so Komponist, Komponistin, Werk und Schöpfer steht für sich als so eine opake Einheit. Ich glaube eben auch, da hat ein Paradigmenwechsel wahrscheinlich stattgefunden.
Also ich bin Fan von Zusammenarbeit. Ich finde das sehr inspirierend und bereichernd. Das, was mir daran wichtig ist, dass es auf Augenhöhe stattfindet. Also dass man sich nicht als, wie du gerade gesagt hast, dass ich bin der einzige Komponist und die Musik, die ich mache, ist die einzig wahre, sondern dass man sich wirklich als Team versteht auf Augenhöhe. So, jeder hat seine Erfahrung, jeder hat sein Können, und sich darauf einzulassen, dass jemand anders das vielleicht anders sieht und halt einen gemeinsamen Weg zu finden. Und wenn das funktioniert, das funktioniert nicht mit allen, aber wenn das funktioniert, ist es super toll. Also dann ist es einfach cool, man kann sich austauschen, man lernt dazu, oh okay, du verstehst die Szene anders als ich, okay, du würdest hier irgendwie einen anderen Akkordwechsel machen, ah, interessant, cool. Und wenn man schafft, sich dafür zu öffnen, ist das, macht das einfach riesen Spaß.
Ein bisschen wie so ein Vier-Ohren-Prinzip vielleicht. Und wie komponierst du überhaupt? Also schreibst du auf Papier, schreibst du mit dem Rechner, welche Quellen benutzt du, greifst du auf irgendwelche Files, Sampling zurück? Also vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das einfach funktioniert.
Also ich bin definitiv kein Notenschreiber. Das machte ich noch nie. Also ich persönlich, also es gibt ja viele, die es anders sehen. Ich habe das immer als so einschränkend empfunden. So, dann schreibt man Noten und dann ist es so gesetzt und dann ist das Tempo gesetzt und dann sind die Intervalle gesetzt und so weiter und so fort. Und außerdem finde ich, dass man ganz viel nicht per Notation aufschreiben kann. Und ich bin jemand, ich fange meistens mit Sounds an oder mit Stimmungen oder mit Rhythmen, selten direkt mit Melodien. Eigentlich kommt bei mir die Komposition vom Sound und dann wird es konkreter durch die Melodie oder durch die Themen.
Spannend, das heißt, du machst so ein Feeling, so ein Setting, bereitest du so ein Bett irgendwie, was ja eher unbewusst, glaube ich, auch wahrgenommen wird. Und darauf spielst du dann sozusagen.
Ja, ich finde für mich persönlich eklatant wichtig, vom Sound zu kommen, weil das für mich ganz viel Stimmung ausmacht.
Dann sind wir ja hier mit unserem Untertitel Film, Musik und Sounds was ganz Großem auf der Spur, würde ich sagen. Ich würde jetzt irgendwie nochmal weitergehen auf das nächste Kapitel, das ich immer Freistil nenne, weil es eben Raum für individuelle Themen, für persönliche Anliegen unserer Gäste einfach wirklich einen persönlicheren Zugang schaffen soll. Und ich würde jetzt mal da einhaken, was du vorher gesagt hast, was ich wirklich eklatant finde. Dieses, du warst 9 Jahre alt, warst ein Mädchen und wolltest gerne Filmmusik machen und hast dir gedacht, ich werde die erste Frau, die komponiert. Und das ist schon, es ist ja tatsächlich so, dass das Musikbusiness nach wie vor extrem cis, hetero, weiß, männlich kodiert ist, eurozentrisch. Also eigentlich all diese Dinge, wo es um Diversität geht, sind nicht unbedingt vom Kultur und schon gar nicht vom Musikleben so abgebildet. Vielleicht in der Filmmusikszene ein bisschen mehr als in der klassischen Szene. Aber dennoch, da auch meine Frage, wie spielt es für dich eine Rolle, jetzt wo du offensichtlich Komponistin geworden bist, wenn auch nicht die erste, aber vielleicht in eine der ersten Generationen, die das eben doch mit einer relativ großen Freiheit für sich leben kann. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Also was mich immer maßlos aufgeregt hat, und das ist auch nicht so lange her, dass ich den Satz zum letzten Mal gehört habe, dass Frauen andere Musik machen als Männer. Dass Frauen irgendwie emotionalere, weichere Musik machen. Und ich werde da manchmal auch wirklich ein bisschen wütend, weil ich mir denke, es gibt so viele tolle, emotionale, weiche Stücke von Komponisten. Wie kommt man zu dieser Konnotation? Und es gibt so viele krasse, harte Horrorstücke auch oder experimentelle Sachen von Frauen. Also ich verstehe nicht, woher das kommt und es nervt mich. Und es ist leider noch nicht so, dass es egal ist, welches Geschlecht man hat. Und gerade, glaube ich, hat es einen Vorteil, dass ich eine Frau bin, weil Frauen jetzt bewusst gefördert werden. Was für mich aber so eine ambivalente Komponente auslöst, so ambivalentes Gefühl auslöst, weil einerseits ist es natürlich toll, freue mich und ich finde es auch richtig und ich bin auch für die Quote, aber andererseits hat es immer so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil man sich denkt, werde ich jetzt ausgewählt, weil ich gute Arbeit mache, weil jemand mit mir arbeiten möchte oder weil ich eine Frau bin.
Ja, ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, weil, also ich meine, ich bin jetzt auch vor relativ kurzer Zeit auf so eine Professur berufen worden und das ist genauso, wenn ein kleines Mädchen Professor werden will, dann könnte man genau dieselbe Story erzählen. Das waren einfach bis vor wenigen Jahren Männer. Und natürlich ist das auch die Quote und man profitiert davon. Und es ist schon erstaunlich, dass Frauen dann oft dazu neigen, zu so einem Imposter-Syndrom, dass man dann eben sowas sagt, oh, das ist jetzt aber, weil jetzt werde ich ja irgendwie auch gefördert. So eine Unsicherheit, die man tatsächlich insbesondere bei Frauen schlichtweg wahrnimmt. Wo kommt das her? Das sind halt genau diese Essentialismen, die du beschrieben hast. Oh, das ist ja so ein bisschen weicher und das ist dann so eine gefühlsbetonte Ding. Das sind, ich würde sagen, patriarchale Zuschreibungen.
Ja, genau.
Ich frage jetzt mal auch nach, du hast ja schon auch einen persönlichen Zugang irgendwie zu solchen Fragestellungen, weil du bist jetzt vor ein paar Wochen Mutter geworden, aber eben in der Regenbogenfamilie. Wir hatten uns mal drüber unterhalten, dass das schwierig ist für dich zu handeln. Ach, du bist gar nicht, du hast ja gar nicht Birth gegeben. Das würde mich schon interessieren, was da deine Erfahrung damit ist.
Ja, es ist auch da, es ist so ambivalent, weil manchmal wird mir das so diese männliche Vaterrolle zugeschrieben, von wegen, da ändert sich für dich ja gar nichts, so, du arbeitest ja ganz normal weiter. Und manchmal kriege ich aber dann trotzdem diese Mutter, also gebärenden Bauchmama-Rolle zugeschrieben, wegen, du fällst dir jetzt aus. Die Gesellschaft weiß noch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, offensichtlich. Und das ist irgendwie schwierig, da ja zum einen herauszufinden, okay, wem kann man das erzählen? Wer geht damit cool um? Wer hat dafür Verständnis? Und wer ist da halt nicht verständnisvoll, sondern wem geht's halt vor allem um das Projekt, um das Geld, um bitte sei 24/7 zur Verfügung.
Das leitet so ein bisschen auch nochmal auf so ein anderes Thema über, was jetzt auch schon öfters mal so angeklungen ist, nämlich Geld und Gagen. Du hast vorher schon mal angesprochen, Pitches müssten eigentlich bezahlt werden, da steckt viel Arbeit drin. Aber auch, was du jetzt eben gerade erzählt hast, dieses, okay, man muss funktionieren. Wie sind da deine Erfahrungen? Eigentlich ist das Problem, dass man immer sagt, ne, über Geld spricht man nicht.
Ach, ja.
Das ist eine feststehende Redewendung und die kommt aber von denen, die Geld haben und möglicherweise Geld verteilen.
Wie du schon gesagt hast, ich finde, dieser Satz oder diese Regel, Artikel, nicht über Geld zu sprechen oder nicht über Gagen zu sprechen, hilft nur dem, der Gagen verteilt und nicht denen, die Gagen bekommen. Und das ist irgendwie so ein komisches deutsches Phänomen, weil, soweit ich weiß, in Amerika ist es gang und gäbe, dass man über Gagen, sei es jetzt selbstständig oder angestellt, einfach offen spricht. Und ich finde das sehr seltsam. Du meintest, was soll sich verändern? Also ich finde, darüber sprechen, dafür einstehen, wie viel Zeit man investiert, wie viel Zeit man vorinvestiert hat in der Ausbildung. Mir hat zum Beispiel geholfen, dass ich mir die Stunden aufgeschrieben habe. Das kann ich jedem ans Herz legen. Ja, also ich finde, Zeit aufschreiben für sich selber ist super. Sich auf gar keinen Fall unter Wert verkaufen. Und wenn es wirklich nicht mehr Budget geben sollte, ist es zum Beispiel im Dokumentarfilmbereich oft so, dass es einfach nicht viel Budget gibt. Das weiß man. Und es ist leider so, obwohl ich Dokumentarfilm sehr, sehr toll finde und mir wünschen würde, dass es besser budgetiert werden würde, auch von den Auftraggebern. Aber dann kann man auch immer, dann muss man halt eine gemeinsame Lösung finden. Ich mache es dann zum Beispiel oft so, okay, wenn es wirklich nicht mehr Geld gibt, dann kann ich euch halt zum Beispiel nur 20 Minuten Filmmusik anbieten. Aber ich kann nicht für die Hälfte des Geldes 40 Minuten Musik machen. Das geht einfach nicht. Das ist auch sehr unangenehm. Es macht auch keinen Spaß, darüber zu reden und dafür kämpfen zu müssen, dass das wert ist, die Arbeit, die man leistet. Und ich würde mir wünschen, dass das Verständnis dafür größer ist. Aber es ist sehr schwer, weil natürlich man macht ja ein Projekt im besten Fall, weil man das unterstützt, weil man das gut findet. Und man möchte natürlich, man hat dann die ganzen Ideen und weiß, okay, aber das Budget gibt es nicht her. So, es gibt es einfach nicht her. Ich kann jetzt hier keine Orchesteraufnahmen machen, weil das Budget ist nicht da. Und da muss man halt als Team eine Lösung finden und gucken, okay, also wo sind die wichtigsten Stellen im Film? Mhm. Kann ich Musik schreiben, die aus mehreren Layern besteht, sodass man an einer anderen Stelle zum Beispiel, damit nicht es nur Wiederholung ist, nur drei Layer sind oder sowas. Und so hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und ich habe es zum Beispiel auch schon ein paar Mal so gemacht, vor allem im Dokumentarfilmbereich, dass ich dann die Stücke mit den einzelnen Spuren geschickt habe und die dann selber damit arbeiten konnten zum Beispiel. Und dann haben sie mir zurückgeschickt und ich habe das dann einfach nur noch angepasst oder die Übergänge verbessert. Und das ist zum Beispiel so ein Mittelding, wie man gut damit umgehen kann, dass es weniger Budget gibt.
Cool, sehr konstruktiv.
Ja, also ich finde, man kann immer eine Lösung finden, man muss halt nur offen dafür sein.
Und hast du da so das Gefühl, wenn man so hört, es ist so schwierig mit der Kohle, mit den Honoraren teilweise, hast du das Gefühl, dass dir da KIs demnächst vielleicht oder euch, deinem Berufsstand irgendwie so ein, da mitmischen, dass halt viele RegisseurInnen vielleicht sagen werden, naja, ich meine, wir füttern die jetzt einfach mit so und so vielen Filmmusikdaten, dann wird das schon irgendwas ausspucken, was irgendwie auch filmmusikartig ist. Ist das ein Thema?
Also es beschäftigt mich schon auch sehr und ich bin da auch so gespalten, weil einerseits bin ich totaler Freund von Technik, also ich bin ein Technik-Freak, liebe Technik und ich denke auch, dass alles irgendwo seine Berechtigung hat und seine Vor- und Nachteile hat, aber natürlich nehme ich das auch irgendwo als Bedrohung wahr oder als, keine Ahnung, ob ich meinen Job in 5 bis 10 Jahren noch machen werde, so wie er jetzt ist. Ich glaube, es liegt wie immer an dem Menschen selbst, inwiefern er das zulässt. Also ich denke schon, dass es hilfreich sein kann, diese Technik zu haben. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass wenn man ein Projekt hat und man weiß einfach nicht, was da gut passen könnte musikalisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich sein könnte, mit einer KI so ein paar Beispiele für eine Szene zu machen. Damit man selber sich jetzt nicht 2-3 Wochen lang hinsetzt und 5 verschiedene Richtungen ausprobiert, sondern einfach kurz in der KI eingibt, okay, diese Stimmung, dieses Tempo, spuck mal was aus, dann gucken wir, wie es sich anfühlt, ob es funktioniert. Und das quasi so als Ideenanstoß zu nutzen oder so als, ja, um diese Arbeit vielleicht zu verkürzen, als so eine Assistenz. Aber als Ersetzung, finde ich, wird es bestimmt passieren. In manchen Bereichen, Werbung könnte ich mir gut vorstellen, passiert es glaube ich auch sogar schon. Aber ich denke, das ist wie bei allem, das wird vielleicht mal kurz gehypt werden und dann wird es wie jetzt zurück zur Vinyl gehen. Ja. Früher hat ja alles geknackst und geknattert und man wollte ganz schnell hin zu diesem cleanen Sound. Und jetzt sind alle da bemüht, wirklich wieder diese Tape Saturation zu bekommen und dieses Knistern und dieses Menschliche. Und also wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Also ich glaube, es kann die Arbeit erleichtern, aber ich glaube, es liegt am Menschen zu entscheiden, wie viel. Mhm. Und falls jetzt alle Musik mit KI ersetzen wollen, ein Freund von mir hat gesagt, man muss immer aufpassen, wie sehr man andere Jobs ersetzt, weil man selbst ist auch ersetzbar.
Mhm. Jetzt sind wir tatsächlich auch schon mittendrin in diesem letzten Kapitel Zukunftsmusik und ich finde das eigentlich schön, wie du diese Ambivalenz so aufgemacht hast, aber auch diesen nostalgischen Faktor. Das ist so, da gibt's ja so einen festen Begriff, irgendwie analoge Nostalgie in der digitalen Medienkultur, wo es genau darum geht, plötzlich dieses Knistern, dieses Rauschen, das, was im Digitalen eigentlich nicht mehr vorkommt, so, dass wir das als was Menschliches tatsächlich erkennen. Das finde ich super interessant. Das hat was mit Wärme zu tun. Das hat auch was mit einer Fehlerhaftigkeit, denke ich, zu tun, die am Ende ästhetisch ist. Und das ist vielleicht auch das, was eine menschliche Komponierenden, du machst vielleicht ein paar Fehler, aber die sind möglicherweise genau das Salz, was die Ästhetik zum Leben bringt oder so.
Ja, ich glaube, das ist halt diese Verbindung, die man findet, weil ein Computer kann eine Beethoven-Sonate perfekt abspielen. Aber trotzdem wird sich wahrscheinlich nicht so berühren, als wenn es ein Pianist spielt. Und ich weiß nicht genau, an was es liegt. Wahrscheinlich, wie du sagst, an diesen Fehlern, diesen Pausen, diesen Tempo, Schwankungen, verschiedenen Dynamiken, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist das, wo man eine Verbindung findet. Das andere ist einfach irgendwie so statisch, so kalt, so. Ja. Ich glaube, der Mensch sucht immer Verbindung.
Ne, wir interagieren ja mit der Technik. Du sagst ja selber, du findest Technik total geil.
Ja.
Und dass man einfach sagt, da gibt's den Menschen und die Maschine und beide für sich allein. Also eigentlich sind wir wieder bei der Kollaboration jetzt am Ende angekommen. Ich glaube, das gilt nämlich auch sozusagen über non-humane Akteurinnen hinaus, dass man einfach interagiert und guckt, was können wir denn gewinnen, wenn so ein Mensch und eine Maschine möglicherweise was zusammen kreieren.
Ja, genau.
Hast du das Gefühl, der Film der Zukunft wird anders klingen? Wie klingt der? Hast du da eine Prognose in die Zukunftsmusik?
Also rein musikalisch kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was in den nächsten Jahren noch groß kommen soll. Ich meine, es wird auf jeden Fall irgendeine Musikrichtung geben, mit der man nicht gerechnet hat, wie zum Beispiel Dubstep. Also es wird auf jeden Fall noch eine neue Musikrichtung geben und neue Erfindungen. Aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es weiter weggeht, auch im Alltagsgebrauch von diesem Stereo. Dass man vielleicht noch mehr 3D hört, dass man da auch als Komponistin damit arbeitet oder als Mischer, dass man nicht nur Kopfhörer hat, wo man auch durch die Kopfhörer noch mehr hört, wo der Sound herkommt, dass man die auch einzeln bedienen kann, die Kanäle. Ich meine, kann man ja schon, aber dass das noch mehr zum Alltag wird, dass das noch mehr immersiver wird, das kann ich mir vorstellen.
Oder ASMR oder sowas, wo ja extrem mit Stimmungen gespielt wird, was, glaube ich, für Filmmusikkomponierenden
genau.
Schon ein ziemlich interessantes Phänomen ist.
Ja.
Ja. Und Räume erschaffen. Ich meine, das ist auch so ein großer Begriff, 3D-Audio, Ambisonics und so ein Kram, wo man versucht, auditive Räume zu erschaffen, was ja auch viel mit Film eigentlich dann auch wieder zu tun hat.
Genau, also auf der technischen Ebene gibt es auf jeden Fall in den nächsten Jahren viel und darauf freue ich mich auch. Ich glaube, es wird sehr spannend und wird sehr viel Spaß machen. Ja, aber ich glaube, was ich gerade genieße, ist, dass so rein von Genres oder Musikstilen her gefühlt alles erlaubt ist. Und das finde ich toll, weil dadurch kann man viel kombinieren und hat viele Möglichkeiten und das macht echt Spaß.
Ja, Hybridität, Vielfalt, Diversität. Ich glaube, damit sind wir jetzt zum Ende dieses Gesprächs wirklich in einer schönen Utopie irgendwie gelandet. Und ich glaube, das lohnt sich damit, vielleicht einfach rauszugehen und in dieser Utopie noch ein bisschen zu schwelgen. Deswegen, ja, Anna Küllern, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier nach Halle zu kommen, mit mir zu sprechen, von deiner Arbeit zu erzählen. Das hat mich sehr gefreut und ja, alles Gute dir.
Oh, vielen, vielen Dank für die Einladung, für das sehr inspirierende, bereichernde Gespräch, Anna. Danke.
Danke, Anna. Bis dann, Anna.
Bis bald.